Pursuing protectionism is just like locking oneself in a dark room, while wind and rain may be kept outside, so are light and air. No one will emerge as a winner in a trade war. No one will emerge as a winner in a trade war.
Willkommen bei unserer Podcast-Serie zum Thema Protektionismus, 2000 Jahre und kein Ende. Mein Name ist Thomas Ertl, bin Professor für mittelalterliche Geschichte an der Freien Universität Berlin. Meine Gesprächspartner sind Expertinnen und Experten, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Eingangs hörten wir einen Satz aus einer Rede von Xi Jinping. Wir wollen diskutieren, ob der Präsident der Volksrepublik China recht hat. Ist Protektionismus ein finsterer, dunkler Raum, ohne Regen und ohne Sonne? Und falls ja, warum gibt es Protektionismus dann seit über 2000 Jahren?
Lieber Dr. Maximilian Schuh, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute als Gesprächspartner gewinnen konnte bei unserer Diskussion zum Thema Heilige Wolle, Debatten über Prosperität und Protektionismus in England im 100-jährigen Krieg. Meine erste Frage an dich ist, warum interessiert dich denn die englische Geschichte im späten Mittelalter besonders? Du schreibst an einem Forschungsprojekt zu diesem Thema. Was macht die englische Geschichte für dich im Mittelalter interessant?
Also England ist im Vergleich zum kontinentalen Europa ab 1066 ganz anders aufgestellt. Das ist nämlich so, dass britischen Inseln 1066 von normannischen Invasoren erobert werden und diese Invasoren, die schaffen eigentlich ein ganz neues zentralisiertes Staatswesen, was es so im kontinentalen Europa nicht gibt. Dieses Staatswesen ist stark auf den König hin orientiert. Es versucht, das gesamte Land zu erfassen. Überall ist der König der oberste Lehnsherr. Das ist nicht so wie in Frankreich oder im Heiligen Römischen Reich, wo alles kreuz und quer durcheinander geht. Das ist eben sehr stark zentralisiert. Es gibt eine starke Zentralmacht und es gibt diese starke Zentralmacht etabliert ein elaboriertes Gerichtssystem, das im Laufe der Jahrhunderte immer stärker wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch von einer enormen Schriftlichkeit geprägt und diese Schriftlichkeit wird auch von dieser Zentrale gesammelt und aufbewahrt. Das bedeutet also, man hat schon eine ganz andere Überlieferungssituation, was für den Historiker, die Historikerin interessant ist, weil man sehr viel mehr Quellen für frühere Zeiten hat, als das im kontinentalen Europa der Fall ist. Auf einer inhaltlichen Ebene werden aufgrund dieser Gegebenheiten, dieser politischen Gegebenheiten, aber bereits schon im Spätmittelalter maßgebliche Entwicklungen für die britische und aber auch für die europäische Geschichte gemacht oder also Entscheidungen getroffen, die langwierige Auswirkungen haben. Denn zum Beispiel im Zuge dieser Etablierung des Gerichtswesens wird das Common Law etabliert und das prägt das angloamerikanische Rechtssystem bis heute. Und deswegen sind gerade auch Forschende aus Großbritannien, aber auch den USA eben sehr interessiert immer an England im Spätmittelalter. Auf der anderen Seite gibt es institutionelle Entwicklungen, wie zum Beispiel das Parlament, über das wir nachher auch noch sprechen werden. Das ist in seinen Ausformungen, wird das im 14. Jahrhundert erstmals so richtig greifbar, dann werden auch die Commons, also diejenigen, die jenseits adliger Prälaten im Königreich vertreten sind, als Mitglieder in diesem Parlament erstmals greifbar. Und das gilt als eine entscheidende Entwicklung des Parlamentarismus, dass alle demokratischen Staaten beeinflussen wird in Zukunft. Das sind so zwei wichtige Entwicklungsstränge, die ich für besonders halte in der englischen Geschichte im Mittelalter. Was interessiert dich denn eigentlich an englischer Geschichte?
Ja, mir geht es ein Stück weit ähnlich wie dir. Meine Herangehensweise oder der erste Impetus ist ein bisschen anders. Ich finde England einfach toll. Ich finde die Engländer oder die britischen Inseln toll und auch die Engländer als Volk. Ich bin etwas verärgert darüber, dass sie mit dem Brexit die Europäische Union verlassen haben und hoffe, dass sie irgendwie bald wieder zurückkommen. Das ist das eine. Das andere hat aber mit Themen zu tun, die du schon angesprochen hast. Die Überlieferungslage in England ist großartig. Es gibt so viele Quellen, gerade zu sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Themen, dass man aus einer Fülle von Materialien zu Themen arbeiten kann, bei denen es am Kontinent ziemlich schwer fällt, sich ein Bild zu machen. Und gleichzeitig sind diese englischen Quellentexte häufig auf eine besonders gute Art und Weise aufbereitet. Teilweise auch durch moderne Übersetzungen erschlossen, was mir auch zeigt, dass diese englische Geschichte als Untersuchungsgegenstand einfach sehr in ist und gemacht wird von den Briten selbst, von den Amerikanern auch und überhaupt auch von anderen internationalen Wissenschaftlern. Das hat auch mit der Sprache zu tun. Alle können als zweite Sprache Englisch und dementsprechend kann man sich auf Großbritannien irgendwie leichter einlassen als auf Italien oder Spanien oder auch Polen. Das ist in der deutschen Medievistik manchmal weniger verbreitet als England aufgrund dieses sprachlichen Zugangs. Also das ist eine Motivation für mich. Und daneben finde ich auch spannend, was du schon angesprochen hast, diese starke Zentralisierung und administrative Entwicklung des Königreiches, die aber gleichzeitig aufgefangen wird durch das Spannungsverhältnis zwischen dem König auf der einen Seite und den anderen Mitgliedern des Parlaments auf der anderen Seite, also den Lords, den Commons. Es ist also zwar ein zentralisiertes Königreich zum einen, aber es ist kein absoluter Herrscher, der da in der Mitte dieses Netzes sitzt auf den britischen Inseln und dabei in einem Spannungsverhältnis lebt, einerseits mit den Rändern der britischen Inseln, damals wie heute ja ein kleines Stück ja auch noch, und dann rüberblickt auf den Kontinent, mit dem er auch auf vielfältige Art und Weise friedlich und weniger friedlich verbunden ist. Gut, das wären also Gründe, die neben deiner Werbung auch für die englische Geschichte, die sie mir ein Stück weit geöffnet haben. Wenn man sich mit der spätmittelalterlichen Geschichte Englands beschäftigt, dann hat man unweigerlich auch mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun, der im 14. Jahrhundert losgeht, bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts hinein reicht. Es ist allerdings eine Zeit, die nicht nur von diesem Hundertjährigen Krieg geprägt ist, sondern von anderen Krisen daneben auch noch. Der Hundertjährige Krieg beginnt schon in einer Krisenphase. Könntest du uns denn etwas zu diesen Krisen, in denen der Hundertjährige Krieg eingebettet ist, etwas erzählen?
Und dann würde ich jetzt mal tatsächlich die Ebene der politischen Geschichte oder der Kriegsgeschichte verlassen und zwei Dimensionen aufmachen wollen, die eben das gesamte Europa betreffen ab dem 14. Jahrhundert. Es ist einmal auf einer klimatischen Ebene und dann auf einer mikrobiologischen, medizinischen Ebene. Auf einer klimatischen Ebene muss man sagen, dass Europa, vor allem Europa nördlich der Alpen, im Hochmittelalter, so ab 900 bis 1300 mehr oder weniger, von einem Klimagunstphase profitiert hat. So, das wird in der Klimaforschung als Medieval Climate Anomaly, also die mittelalterliche Klimaanomalie, beschrieben. Die trägt sich in Europa nördlich der Alpen dadurch aus, dass sehr milde Temperaturen sind, sehr sonnenreiche Sommer, die Getreideproduktion extrem positiv unterstützen. Und diese Vorteile in der Getreideproduktion können dazu beitragen, dass in Europa ein erhebliches Bevölkerungswachstum zu verzeichnen ist, das mit einem wirtschaftlichen Aufschwung einhergeht und das zu einer nie vorher bekannten Expansion in allen Lebensbereichen führt. Unter anderem Wachsen von Städten in Norditalien zunächst, aber dann auch in dem übrigen europäischen Kontinent und mit den verbundenen ganzen optimalen Entwicklungen, die das gute Wetter dann auch auf ökonomischer und demografischer Ebene dann zeitigt. Diese Phase des günstigen Klimas, des günstigen Wetters geht zu Ende. Und man kann so ein erstes Einsetzen der kleinen Eiszeit beobachten. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Durchschnittstemperaturen einfach sinken, sondern es kommt auf einmal zu sehr viel regenreicheren Sommern, die dann vor allem die Ernten vernichten, auch extrem kalten Wintern, die auch sehr schädlich für die landwirtschaftliche Produktion sind. Und es wird diese Ballung von eben diesen regenreichen Sommern und kalten Wintern, die als Little Ice Age Type Events bezeichnet wird, setzt eben Anfang des 14. Jahrhunderts ein, mit einer großen Hungersnot als Folge Anfang des 14. Jahrhunderts und verschlechtert sich quasi immer weiter. Den Höhepunkt erreicht das erst im 16. 17. Jahrhundert, aber erste Ansätze davon sind schon im 14. Jahrhundert und das hat eben erheblichen Bevölkerungsrückgang schon zur Folge, Unterernährung, Qualität des Lebens ist für breite Bevölkerungsschichten in ganz Europa auf einmal schlechter und das ganze Wachstum findet so langsam ein Ende. Noch schlimmer wird es dann aber zur Mitte des 14. Jahrhunderts, als eben mit der Pest, die aus Zentralasien nach Europa kommt, auf einmal eine mikrobiologische, medizinische Herausforderung die Bevölkerung trifft, die regional unterschiedlich, aber 30, 40, 50, manchmal sogar mehr Prozent der Bevölkerung dahinrafft. Eine Bevölkerung, die immunologisch diesem Pestbakterium nichts entgegenzusetzen hat und auch alle Versuche, dieser mit den damals bekannten Maßnahmen entgegenzuwirken, sind relativ erfolglos. Und das bedeutet eben, dass man vor ganz neuen Herausforderungen steht, dass jetzt auf einmal große Teile der Bevölkerung weggebrochen sind. Was bedeutet das dann in der Folge? Es bedeutet zunächst einmal, dass man weniger Arbeitskräfte hat. Das heißt für diejenigen, die übrig geblieben sind, sie können jetzt auf einmal mehr Lohn fordern, weil Arbeit ein selteneres Gut geworden ist und stärker nachgefragt wird. Auf der anderen Seite hat man Überangebot von Waren auf einmal. Das Getreide stand auf den Feldern herum, keiner hat es mehr geerntet. Es liefen irgendwie Tiere rum, die niemanden mehr gehörten, weil die Besitzer verstorben waren. Und wenn man denn die Pest überlebt hatte, dann fand man sich in einer goldenen Zeit wieder, weil die Arbeit, die man zu bieten hatte, wurde höher bezahlt als zuvor. Und das, was man als Lebensqualität hatte, war wohl eine der besten Situationen für mittelalterlichen Menschen. Ernst Schubert, der Landeshistoriker in Göttingen war und war wahrscheinlich einer der besten Kenner der spätmittelalterlichen Geschichte, hat wohl in seinen Vorlesungen immer gesagt, also wenn er irgendwann im Mittelalter hätte leben müssen, dann am liebsten nach der Pest als Überlebender. Der Hundertjährige Krieg zeigt ja eine enge Verbundenheit Englands mit dem Kontinent. Was bedeutet denn das konkret?
Zunächst könnte man ja davon ausgehen, dass so ein Krieg eher den Antagonismus oder die Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern aufzeigt. In Wirklichkeit ist der Hundertjährige Krieg aber entstanden aufgrund der engen Verflechtung dieser beiden Regionen auf unterschiedlichen Ebenen. Das Wichtigste dabei ist vielleicht die Verflechtung auf der dynastischen Ebene. Der ganze Krieg ist kein Krieg zwischen England und Frankreich, sondern es ist ein Krieg um Einfluss und um Erbansprüche, die der englische König stellt, der selbst nämlich aus dem Haus der Kapetinger kommt und sich als gleichberechtigter Nachfolger der französischen Königskrone fühlt, wie der französische König auch. Also diese enge dynastische Verflechtung ist der erste Grund, warum es zu diesem Krieg kommt. Und getragen wird der Krieg im wesentlichen Teil von jenen Adelsgruppierungen, die sich um den König herum einen Vorteil davon versprechen, in Frankreich militärisch aktiv zu werden und dort Beute zu machen oder sich dort auch Ländereien und Rechte zu gewinnen. Also der König selbst, das Königshaus und ihn umgebende Adel sind ganz wesentlich für den Krieg oder auch die Dauerhaftigkeit dieses Krieges, der immer wieder aufbricht. Was dann noch dazu kommt, ist, dass die dynastische Verflochtenheit dazu führt, dass der König von England über große Besitztümer in Frankreich verfügt. Das geht in den Zeiten des höchsten englischen Besitzstandes in Frankreich, nimmt es beinahe ein Viertel des französischen Königreiches ein. Also sind große Ländereien, die hier, von denen man hier, oder Grafschaften und Herzogtümer, von denen man hier sprechen kann. Das führt zudem dazu, dass auch die wirtschaftliche Verflechtung zwischen diesen beiden Reichen ganz intensiv ist, weil aus Südfrankreich nach Wein nach England transportiert ist, weil dieser südfranzösische Raum dem englischen Königreich beispielsweise angehört. Und auf einer weiteren Ebene zeigt sich diese Verflechtung auch darin, dass weder Frankreich noch England oder Großbritannien als homogene Einheiten gesehen werden können. In Frankreich war es so, dass bis zum Ende des Mittelalters oder bis zum Ende des Hundertjährigen Krieges Leute in Südfrankreich sich gar nicht so sicher waren, wo sie hingehörten. Also das war nicht so, dass von vornherein feststand, dass sie eines Tages zu Frankreich gehören müssten. Und das ist ja für Teile, für Randbereiche von Frankreich dann noch viel länger der Fall. Für die Bretagne, da gab es so ein Eigenleben oder eine eigene Identität, die bis ins 20. Jahrhundert hinein reichte. Ich kann mich erinnern, habe ich kürzlich mal gesehen, in bretonischen Grundschulen um 1900, da gab es so Schilder, da stand drauf, nicht spucken, nicht bretonisch sprechen. Also diese Versuche, Frankreich zu kreieren, also diesen einen Staat, das ist ein Prozess, der durch den Hundertjährigen Krieg zwar beschleunigt wird, durch die Arrondierung der jeweiligen Zonen und Länder, aber längst nicht zu Ende gegangen ist. Also es ist eine komplexe Auseinandersetzung, aber sie ist unter anderem ein Beleg dafür, wie eng verwoben diese beiden Regionen im Mittelalter gewesen sind. Diese enge wirtschaftliche Verflechtung oder überhaupt die wirtschaftliche Entwicklung in England wird unter anderem auch dokumentiert durch das reiche administrative Schrifttum. Das gibt es in Frankreich, das gibt es in allen Ländern Europas zunehmend im späten Mittelalter, aber nirgends gibt es das in einem Ausmaß wie in England. Und da fragt man sich einerseits, warum ist das so? Andererseits aber auch, wie sieht es eigentlich aus? Also welche Quellengattungen gibt es da, die man heranziehen kann, um die Fortschrittlichkeit der englischen Verwaltung kennenzulernen? Könntest du uns darüber etwas sagen?
Dann möchte ich zwei Sachen vorab. Warum ist das denn so? Also die Zentralisierung der königlichen Verwaltung hatte ich ja schon erwähnt, das ist einer der Gründe dafür, warum es mehr zentral aufbewahrte Schriftlichkeit gibt als in anderen Territorien Europas. Auf der anderen Seite ist das so, dass in England weniger Kriege über die Insel gezogen sind als jetzt über Kontinentaleuropa. Und gerade jetzt der 30-jährige Krieg, der eben auf dem Kontinent sehr viel Zerstörungen auch von Dokumenten nach sich gezogen hatte die ganze Zeit, der fand in der intensiven Form auf den britischen Inseln nicht statt und das hat einfach dazu beigetragen, dass da mehr erhalten geblieben ist als dem Kontinent. Wenn man sich dann anschaut, was alles erhalten ist, dann ist das wirklich beeindruckend und das werden wir dann nachher in der Diskussion sehen. Die Folie, die ich mitgebracht habe, es gibt von der königlichen Zentrale sind alle Urkunden, die ausgestellt wurden vom König, einerseits in Rollenform registriert worden und da gibt es für jedes Herrscher ja mindestens zwei Rollen, also da kann man Urkunden noch und nöcher schon mal finden. Dann gibt es in den Close Rolls, dass auch alle anderen Schreiben des Königs an seine Freunde, an seine Amtsträger und alles sind auch registriert worden. Also hat man schon zwei zentrale Registerüberlieferungen, in denen man alles eigentlich, was der König offiziell an alle oder an spezielle Personen oder Amtsträger verlautbaren, lesen, fassen können. Dann sind die Abrechnungsrollen des königlichen Haushalts, aber auch der gesamten Staatseinnahmen erfasst in den sogenannten Pipe Rolls, die der Exchequer, also der Rechnung, also das Finanzamt quasi geführt hat, sind erhalten. Dann gibt es unglaublich viele juristische Aufzeichnungen, wo alle königlichen Gerichte auf der einen Seite ihre Verhandlungen verzeichnet hatten. Gibt es aber auch was, welche Leute in den Grafschaften ins Gefängnis gebracht wurden, das sind auch intensiv dokumentiert worden. Und in allen diesen Dokumenten findet man immer Leute auch aus dem Kontinent. Und deswegen ist das auch eben eine gewinnbringende Quellengattung, nicht nur für Personen oder für die Geschichte der britischen Inseln, sondern auch die Verflechtung der britischen Inseln mit dem Kontinent. Diese Debatten über den Handel, die ja zentral ist, Punkt deines Forschungsinteresses sind, die spielen ja vor allem auch in den Parliament Roles eine Rolle. Kannst du ein bisschen beschreiben, was diese Parliament Roles eigentlich sind und was es damit auf sich hat und inwieweit dann der Außenhandel da thematisiert wird?
Ja, diese Parliament Roles sind eine wirklich auch einzigartige Quellengattung. Seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert überliefert bis ins 16. Jahrhundert hinein, dann noch in veränderter Form bis ins 19. Jahrhundert, hat das Parlament Buch geführt und aufgezeichnet. Alles, was im Parlament diskutiert wurde, wurde dann niedergeschrieben und in diesen berühmten Parliament Rolls dann dokumentiert und verewigt. Man kann also mit einem Blick in diese Parliament Rolls die unterschiedlichsten Diskussionen des englischen Parlaments kennenlernen. Und wenn Sie heute die Prime Minister Prime Minister Questions im englischen Parlament ansehen, was da alles diskutiert wird und wie heftig das zugeht, dann können Sie sich vorstellen, wie lebhaft auch schon im Mittelalter möglicherweise diskutiert wird und welche Vielfalt von Fragen da verhandelt wurden. Sie sind zudem erhalten und auch insgesamt schon im 17. Jahrhundert ediert worden und heute online zugänglich. Also eine wunderbare Quelle, die man auf die Art und Weise kennenlernen kann. In diesen Diskussionen im Parlament geht es damals wie heute häufig um Geld. Um die Aufteilung, wie viel Geld bekommt der König und welche Rechte vergibt der König dadurch an seine Untergebenen im Parlament, den Lords, den Commons oder anderen Gruppierungen im Parlament. Und da es um diese Aushandlungsfrage geht, wie wird Geld verteilt oder wie werden die Steuern legitimiert und welche Steuern sollen erhoben werden, geht es dementsprechend auch häufig um Fragen des Außenhandels. Wie viel Zoll soll erhoben werden? Wie viel Zoll darf erhoben werden? Wie viel Subsidies, wie viel zusätzliche Zollzahlungen müssen die Inländer leisten oder die Ausländer, wenn sie bestimmten Waren ins Land bringen oder sie exportieren. Wie steht es mit dem Export von Edelmetall? Ein ganz wichtiges Thema, weil im Mittelalter die Fürsten und Könige schon überzeugt waren, dass es für die eigene Herrschaft ganz fürchterlich ist, wenn es ein Edelmetall Abfluss gibt. Das sind merkantilistische Gedanken, die in der frühen Neuzeit auch noch eine wichtige Rolle spielen werden, die hier im Mittelalter schon vorgeprägt sind. Also diese Außenhandelsdiskussionen, die tauchen immer wieder in den Parlamentsdiskussionen auf, weil sie eben einen großen finanziellen Posten im englischen Königreich ausmachen.
Ein wichtiger Teil von Außenhandel, den du erwähnt hast, sind ja Zoll und damit dann auch Zollstationen. Kannst du uns noch ein bisschen beschreiben, wie dieses englische Zollwesen denn funktioniert hat?
Ja, das englische Zollwesen funktioniert zunächst mal deshalb gut, weil England, Wales und Schottland eine Insel sind. Und dementsprechend haben die eine klare Grenzlage und Grenzziehung, die ganz anders ist als zum Beispiel beim Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Aber damit einher geht diese hohe administrative Entwicklung und die führt nun dazu, dass die ganze englische Küste eingeteilt wird in Zollbezirke. Es sind so ein Dutzend Zollbezirke. Manche Zollregionen sind wichtiger, können Sie sich vorstellen. Der Süden ist wichtiger als der Norden. Der Osten ist wichtiger als der Westen, mit London in der Mitte als der große Wasserkopf, der schon damals seit dem 13. Jahrhundert und dann immer mehr zum wirtschaftlichen Gravitationszentrum wird. In diesen Regionen gibt es dann jeweils einen Vorort, der als Hauptzollstelle installiert wird und dem diese anderen kleinen Häfen rechts und links in diesem jeweiligen Zollabschnitt zuarbeiten. Und was nun gemacht wird in diesen Zollvororten ist, dass jedes Schiff, wenn es nach England kommt oder wenn es den englischen Hafen verlässt, genauestens dokumentiert wird. Was kommt da rein, was geht da raus und wie wird diese Ware jeweils besteuert? Die Steuern ändern sich im Laufe der Zeit. Da müssen die Leute, die da an diese Ämter innehaben, genau Bescheid wissen. Das wird dann dokumentiert in diesen sogenannten Particular Accounts, also in den besonderen Zolldokumenten, wird das gesammelt und dann jahresweise von diesen unterschiedlichen Zolldistrikten an die Zentrale geschickt, an das Königliche Schatzamt, an den Exchequer. Und der Exchequer, der erstellt nun zentrale Zolldokumente. Zolldokumente, in denen wir den gesamten Außenhandel Englands in zentralen Quellen auf diese Art und Weise erfassen können. Auch die sind erhalten. Also wir haben eine Zolladministration, die elaborierter und umfassender ist als in anderen Reichen. Und wir haben eine Überlieferung, die ebenfalls weit über das hinausgeht, was wir von anderen Regionen Europas kennen. Das gibt es auch in Europa, in anderen, in Städten beispielsweise auch oder auch in Fürstentümern, dass Zollquellen erhalten sind. Aber in dieser Dichte, in dieser Kontinuität gibt es das nur für England. Gut, das sind also diese Zollquellen, die man dafür heranziehen kann.
Und in diesen Quellen erscheint ja Wolle als ein wichtiges Exportgut der aus England. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, nun sind wir bei der Wolle angekommen. Die Wolle ist das Exportgut Englands im Mittelalter. Zwei Themen sind wichtig, wenn die Engländer im Mittelalter über Außenhandel sprechen. Zum einen der Abfluss von Edelmetallen, den sie immer verhindern wollen. Und das andere die Regulierung des Exportes von Wolle. Beziehungsweise noch ein bisschen anders. Zunächst ist es Wolle, die exportiert wird, bis ins Ende des 14. Jahrhunderts hinein. Und dann wird verarbeitetes Wolltuch immer wichtiger. Also die Engländer werden von Rohstofflieferanten der kontinentaleuropäischen Tuchindustrie immer mehr zu Lieferanten von Fertigtuchen, von Fertigwaren. Beides hat aber ganz wichtige finanzielle Konsequenzen für den englischen König, denn in vielen Phasen des Mittelalters bilden die Einnahmen aus den Zollexporten 50% der Einnahmen des englischen Königs. Also ein enormer Posten. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, dass über Wolle viel diskutiert wird, dass viele auch beteiligt sind. Der König als Einheber dieser Steuern, aber dann auch die Wollproduzenten. Da gibt es kleinere Produzenten oder große geistliche Institutionen, Klöster, die Wolle produzieren. Dann gibt es die Kaufleute, die kleineren Kaufleute, die großen Kaufleutsgruppen aus London, die diesen Export regeln und steuern. Es treffen hier also unterschiedliche Interessen aufeinander. Jeder versucht, das Beste für sich herauszuholen. Der König will hohe Steuern. Die Kaufmannsgilden wollen Freihandel. Das ist am besten für sie. Der englische König will manchmal Freihandel, manchmal eher nicht, sondern eher hohe Exportquoten, also hohe Exportbesteuerung. Die Ausländer wollen keine Nachteile haben in diesen Geschäften. Manchmal gelingt ihnen das, den hansischen Kaufleuten, die bekommen zeitenweise Zollvergünstigungen für den Export ihrer Waren. Alles in allem führt dazu, dass das Thema Wolle im Parlament ganz häufig behandelt wird und dass es ein ganz wichtiger Seismograph wird zum Thema, wie geht England mit dem eigenen Außenhandel um? Wie sehr versucht man, protektionistische Maßnahmen der Abgrenzung, der Abschließung des Königreiches in die Wege zu leiten? Oder wie sehr öffnet man sich, um vom Freihandel zwischen Flandern auf der einen Seite und England beispielsweise auf der anderen Seite zu profitieren? Das gesamte Zollwesen ist übrigens ebenfalls stark auf den Export von Wolle und Wolltuche hin konzentriert. Die erste große Exportsteuer tritt 1275 in Kraft und ist eine Exportsteuer auf Rohwolle. Betrifft alle Gruppen, sowohl die Ausländer als auch die Inländer. Einige Jahre später oder einige Jahrzehnte später, am Beginn des 14. Jahrhunderts, kommt ein neuer Zolltarif hinzu, der nun den Ausländern höhere Exportgebühren auferlegt. Und wieder einige Jahrzehnte später, so in der Mitte des 14. Jahrhunderts, gibt es zum ersten Mal eine Exportsteuer auf Wolltuch. Also nicht auf die Rohwolle, sondern auf das Wolltuch. Man sieht, dass auch die gesamte Struktur des Zollwesens ganz eng angebunden ist an diesen Hauptexportartikel. Gut, das zeigt uns also, wie eng England und wie eng der englische Zollhandel mit dem Kontinent verflochten ist und dementsprechend auch viel zu tun hatte mit ausländischen Händlern, die nach England kamen oder mit denen man in Calais oder in anderen Orten auf dem Kontinent zu tun hatte. Dennoch zeigt sich in den Quellen immer wieder auch ein Misstrauen oder der Versuch, die Fremden in England zu regulieren und sie einzuschränken in ihrer Handlungsfreiheit. Ist das richtig so, diese Beobachtung? Und wie lässt sich das näher beschreiben und erklären?
Ja, also es gibt sehr viele unterschiedliche Gruppen, das hat es ja schon angedeutet, die an Ausländern, die in England im Spätmittelalter agieren, fängt unter Edward dem I. Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts damit an, dass jetzt auf einmal italienische Kaufmannsbankiers, die ihm ständig Geld geliehen haben für die Kriege, die er führt, ihm dann erklären, wie er eigentlich Buchhaltung führen soll. Die zwingen ihn dazu, doppelte Buchhaltung einzuführen und jetzt aufzuhören, in Rollen das alles aufzuschreiben, sondern mal tatsächlich einen Überblick über seine Finanzen zu verschaffen. Und die machen sich schon nicht besonders beliebt in der Verwaltungselite, die eben da zu Beginn des 14. Jahrhunderts in England am Königshof tätig ist. Es geht aber damit weiter, dass flämische Tuchproduzenten in London zum Beispiel da sind, damit verbunden dann Kaufleute, die mit ihnen sozusagen eine fremde Gruppe innerhalb der Stadt bilden. Genauso die Hanse-Kaufleute, die in London sind. Und die werden immer wieder als Fremdkörper wahrgenommen. Die Hanse muss sich diese Privilegien, die sie da bekommt, auch erstreiten gegenüber den anderen Kaufleuten in London. Und das führt immer wieder zu nicht gerade positiven Einschätzungen der Fremden. Und das zum Beispiel 1381 gibt es einen großen Volksaufstand in England und da manifestiert sich dann vor allem in London, so 15. 16. Juni 1361 und da werden alte Rechnungen beglichen, werden zum Beispiel 40 Flamen von Londonern wahrscheinlich auf den Straßen der Stadt geschleift und dort ermordet. Und andere Gruppen wieder nicht, die vielleicht besser vernetzt sind. Den Hanse-Kaufleuten passiert nichts. Da schreiben sie dann auch gleich an den Hochmeister des Deutschen Ordens. Das Schreiben, das liegt auch hier im Geheimen Staatsarchiv nebenan. Und die sagen ja, uns ist nichts passiert, tut nichts, denn Londoner Kaufleute, die in Hansestädten sind. Aber es ist eine gewisse Feindschaft gegenüber Fremden auf jeden Fall greifbar. Damit diese Fremden überhaupt nach England kommen, muss es ja gewisse Immigrationsbewegungen geben. Wie hätten die denn in der englischen Forschung gezielt irgendwie untersucht oder ist das mehr so ein Nebenprodukt?
Die Engländer haben sich diesem Thema frühzeitig angenommen und das mit ordentlicher Gründlichkeit auch untersucht. Die Hauptmotivation, um nach England zu gehen, seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, sind die guten Arbeitsbedingungen, die guten Arbeitsmöglichkeiten in England. Das betrifft sowohl die italienischen Kaufleute, die sich in London und anderen Städten niederlassen, es betrifft aber auch viele Handwerker, die aus Flandern kommen und im Textilgeschäft beispielsweise in England Fuß fassen. In der englischen Forschung hat man in den letzten Jahren einem groß angelegten Projekt, das heißt mit dem Namen England's Immigration Project, diesen Vorgang untersucht, eine große Datenbank auch erstellt und versucht, alle Nennungen von Fremden, von Nicht-Engländern in England zu dokumentieren. Man hat unter anderem herausgefunden, bisher zumindest, dass im 15. Jahrhundert 65.000 Europäer sich in England niedergelassen haben. Dauerhaft oder auch zumindest für einige Zeit. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so viel, muss aber überlegen, dass England damals nicht 60 Millionen Einwohner hatte, sondern eher 6 Millionen so in etwa. Dementsprechend könnte man die Zahl vielleicht mit 10 multiplizieren, um sie in eine moderne Größenordnung zu schieben. Die Engländer und ihr Umgang mit der Immigration aus Kontinentaleuropa sind also nicht nur ein Thema des Brexit gewesen oder vielleicht auch angeheizt durch moderne Diskussionen, sondern man hat auch versucht zu ergründen, wie viele Personen nach England im Mittelalter gekommen sind. Es zeigt sich auch, dass vom frühen Mittelalter, von den Angelsachsen bis hin zum späten Mittelalter, England immer eine Insel gewesen ist, die zwar durch den Ärmelkanal vom Kontinent getrennt ist, aber es gab immer Immigration oder es gab immer Austausch zwischen den Inseln, den britischen Inseln und dem Kontinent. Diese Migrationsprozesse führen dazu, dass Menschen sich stärker aufeinander einlassen müssen. Man könnte meinen, dass daraus Toleranz entsteht, aber das ist offensichtlich nicht immer so, dass wenn Fremde aufeinandertreffen, sie sich gut verstehen. Manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall. Deshalb möchte ich dich fragen, ob Migrationsprozesse auch zu einem Erstarken von Nationalismus führen können oder von nationalen Identitäts- und Abgrenzungsprozessen im späten Mittelalter. Gehört diese Dimension auch zu unserem Thema?
Also ich finde es schwierig, über Nationalismus im Spätmittelalter zu sprechen, weil es im Spätmittelalter nicht Nationen in der modernen Vorstellungskonzeption gibt. Und darauf aufbauend dann einen Nationalismus zu postulieren, halte ich für fragwürdig. Man muss sich auch vor Augen führen, das hast du ja auch angedeutet, weite Teile Südfrankreichs unterstehen ja dem englischen König, der da zwar als Herzog des Territoriums auftritt, aber nichtsdestoweniger eben der lokale Herrscher ist und nicht als König von England in erster Linie auftritt, sondern als König von Frankreich oder eben als Herzog der Gascogne. Und damit ist ein weiteres Problem, dass er zentral für Nationalismus ist, eine Frage der Sprache. Und jetzt sprechen aber die Eliten in England nicht Englisch, wie man vermuten könnte, sondern eben Anglo-Normannisch, weil sie ja eigentlich Normannen sind und aus 1066 vom Kontinent nach Frankreich gekommen sind. Und Anglo-Normannisch, das ist sehr nah am Französischen, noch vielleicht eine etwas ältere Sprachform. Nichtsdestoweniger sprechen sowohl die Kaufmannseliten in London als auch der gesamte Adel eigentlich Französisch miteinander. Und das unterscheidet sie von dem sozusagen Bewohnern des kontinentalen Teils eben wenig. Deswegen finde ich es schwierig, hier von Nationalismus zu sprechen. Nichtsdestoweniger gewinnt die englische Volkssprache im Laufe des 14. Jahrhunderts an Bedeutung. Es werden immer mehr literarische Werke greifbar. Zum Beispiel Chaucer entsteht ja Ende 14. Jahrhundert. Auch die Verwaltungsschriftgut in London jedenfalls wird auf einmal stärker englisch geprägt. In der königlichen Kanzlei ist das nicht der Fall, da ist es entweder Latein oder Anglo-Normannisch. Da dauert es über das Ende des Mittelalters hinaus, bevor man da das erste Mal auf Englisch was ausschreibt. Deswegen finde ich es schwierig, hier von Nationalismus zu sprechen. Nichtsdestoweniger lassen sich nationalistische Elemente sicher erkennen, die sich dann in der Abgrenzung etwa von flämischen Tuchproduzenten, Tuchhändlern erkennen lassen, aber auch in dem Verhalten gegenüber von Hansekaufleuten. Da stellt sich jetzt dann die Frage, ob diese Anfänge von Nationalismus, die man hier vielleicht erkennen kann, auch in einen Wirtschaftsnationalismus übergehen. In welchen Quellen könnte man denn da fündig werden, wenn man in diese Richtung forschen möchte?
Ja. Das ist auch nicht ganz einfach, wie du den Begriff des Nationalismus in Frage gestellt hast. So trifft das natürlich dementsprechend auch auf einen Wirtschaftsnationalismus zu, also einen Nationalismus, der wirtschaftlich, ökonomisch argumentiert und die Prosperität der eigenen Nation oder der eigenen Gemeinschaft zum Thema hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man in englischen Quellen dieser Zeit durchaus fündig wird. Das beginnt schon in den Diskussionen innerhalb des Parlaments, wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das Königreich bedroht ist, und zwar in seiner wirtschaftlichen Prosperität bedroht ist durch die Feinde von außen. Und dass man hier Gegenmaßnahmen zu ergreifen hat, die sowohl mit dem Außenhandel zu tun hat, als auch mit der Sicherung des Ärmelkanals beispielsweise oder bestimmten Exportwegen und Lieferketten. Scheinen sich schon erste Anzeichen zu bilden von einer Argumentation, die ökonomischen Interessen dient, manchmal auch ökonomischen Partikularinteressen von Exporteuren beispielsweise, aber die häufig verbunden ist mit Argumenten, wir müssen für das Heil des Königreiches sorgen, das von Feinden umgeben ist, und dementsprechend diese Außenpolitik durchführen. Es gibt daneben auch Traktate, die nicht aus dem Hof direkt stammen und auch nicht dem administrativen Schriftum zugehören, in denen über Englands Gedeihen nachgedacht wird und in denen auch häufig diese Wirtschaftsbeziehungen zum Kontinent ein Thema sind. Da geht es beispielsweise im Libel of English Policy, also in diesem Libell der englischen Haushaltsführung, das in den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts geschrieben wurde, ganz deutlich um eine Außenpolitik, die dafür sorgen soll, dass das Meer frei bleibt, dass insbesondere die Handelsbeziehungen zu Flandern streng kontrolliert werden, weil Flandern dazu beiträgt, dass Rohwolle und Edelmetalle aus dem Königreich abfließen und man durch eine starke Kontrolle des Ärmelkanals dafür Sorge zu tragen hat, dass die Flamen eine Wirtschaftspolitik betreiben, die dem englischen Königreich zugutekommt und nicht umgekehrt, wie es so der anonyme Autor dieser Streitschrift bisher in der Vergangenheit häufig gewesen ist. Also hier kommen durchaus Gedanken zum Tragen, die man als wirtschaftsnationalistisch, als protektionistisch bezeichnen könnte. Und dementsprechend würde ich sagen, dass, wenngleich das Wort nicht fällt, das Wort Protektionismus gibt es nicht, aber eine Handelspolitik, die dem eigenen Interessen dient und die auch in Kauf nimmt, gegen andere Nationen vorzugehen, dass man das durchaus bereits als eine Form des Protektionismus bezeichnen kann. Okay. Gut, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unseres Themas angekommen, das uns von den Quellen hin zum Protektionismus geführt hat. Und lieber Max, ich danke dir für dieses Gespräch.
Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum schillernden Thema Protektionismus finden Sie in unserer Podcast-Reihe.